bleibt ein Moment stehen, bevor Worte fallen, bevor Geschichte beginnt, hört. Hört nicht auf mich. Hört auf den Wind zwischen den Steinen, auf das Rascheln des Laubs, das älter ist als wir. Diese Mauern hier sind nicht nur zerbrochene Architektur, sie sind Gedächtnis. Sie haben Stimmen gehört, die längst Staub sind. Sie haben Schritte getragen, die keine Spuren mehr hinterlassen. Und im Elsass, dort, wo Sprachen sich mischen und Zeiten ineinander fließen, ist jede Burg mehr als Stein, sie ist Schwelle. Man sagt, dass hier auf dem Greifenstein an jedem Freitag eine weiße Dame erschien. Man sagt, sie verwandle sich in eine Kröte mit einem goldenen Schlüssel im Maul. Man sagt, ein Kuss könne sie erlösen. Doch was, wenn Erlösung mehr verlangt als Mut? Was, wenn sie Erinnerung verlangt oder Schuld? Bevor ihr diese Sage hört, fragt euch selbst, wenn Zeit kein Pfeil ist, sondern ein Kreis, wo würdet ihr ihm begegnen? Vielleicht genau hier. Vielleicht genau jetzt. Lasst uns beginnen.
Hoch über den Weinbergen, wo die Vogesen beginnen, ragen die zerborstenen Mauern des Château de Greifenstein wie die Zähne eines vergessenen Tieres. In den Himmel zwei Türme stehen dort noch Zwillinge aus Stein, vom Wind geschwärzt und vom Efeu umarmt. Wer an klaren Tagen hinaufsteigt, sieht das Rheintal silbern glitzern. Wer an Nebeltagen kommt, sieht nur Grau und hört das Flüstern. Man sagt an jedem Freitag, wenn die Dämmerung das Gestein violett färbt, erscheine auf den Mauern eine weiße Dame. Ihr Gewand wehe lautlos im Wind, ihr Blick ruhe fern und traurig auf den Pfaden, die zur Burg führen. Und wenn die Nacht vollends hereinbricht, verwandle sie sich in eine hässliche Kröte, feucht und warzig, mit einem goldenen Schlüssel im Maul. Viele haben darüber gelacht, auch Matteo lachte. Er war kein Kind der alten Geschichten. Er arbeitete im Tal zwischen Glasfassaden und Bildschirmen und stieg nur an jenem Freitag hinauf, weil ihn der Nebel lockte. Der Herbst hatte die Wälder entzündet. Rotes Laub lag auf den Steinen und das Licht sickerte wie dünner Wein durch die Bäume. Als er die Ruine erreichte, war es stiller als gewöhnlich. Kein Vogelruf, kein Rascheln, selbst sein Atem schien fremd. Weiße Dame, murmelte er spöttisch. Ich bin gekommen. Der Wind antwortete nicht. Doch auf dem höchsten Mauerrest stand plötzlich eine Gestalt. Sie war so weiß, dass sie im Nebel fast verschwand. Ihr Haar fiel offen über die Schultern. Und ihr Gesicht trug jene Traurigkeit, die nicht aus Kummer, sondern aus Erinnerung geboren ist. Mathieu trat näher, bist du es. Ihre Lippen bewegten sich nicht. Aber in seinem Inneren hörte er eine Stimme. Du kennst mich. Er wollte widersprechen. Doch in diesem Augenblick durchzuckte ihn ein seltsames Ziehen, als hätte jemand eine Saite in seiner Brust berührt. Die Gestalt begann zu verblassen, wo eben noch eine Frau gestanden hatte. Kauerte nun eine Kröte im Mondlicht breit, dunkel, mit Augen wie polierte Steine. Und zwischen ihren Kiefern funkelte ein kleiner goldener Schlüssel. Mathieu verzog das Gesicht. Also gut, sagte er leise. Ein Märchen will seinen Kuss. Er kniete nieder, der Stein unter ihm war kalt. Die Kröte rührte sich nicht, nur ihre Augen blickten ihn an. Nicht bittend, nicht drohend, sondern wissend. Er beugte sich vor und küsste sie. Im selben Atemzug. Zersprang.
Das Rauschen des Windes verwandelte sich in Stimmen, Fackeln loderten auf. Der Nebel wich und die Mauern wuchsen empor. Neu und unversehrt, Türme ratten stolz in den Himmel, Banner flatterten, Pferde stampften im Burghof. Matthioi taumelte zurück. Er stand nicht mehr in einer Ruine. Er stand im Hof einer lebendigen Burg. Männer in Kettenhemden eilten an ihm vorbei, Frauen trugen Körbe. Ein Schmied schlug Funken in die Abendluft. Und vor ihm, auf der Treppe des Palas, stand sie, die weiße Dame, nun aus Fleisch und Blut in einem Kleid aus schwerem Leinen, die Haare geflochten, die Augen klar. Willkommen zurück, sagte sie. Zurück. Er blickte an sich herab, seine Kleidung war verschwunden. Stattdessen trug er ein Wams, staubig vom Ritt, an seinem Gürtel hing ein Schwert. Ein Name stieg in ihm auf wie Rauch. Renaud. Er kannte ihn, ohne ihn gelernt zu haben. Er wusste, dass er Ritter dieser Burg war, dass er geschworen hatte, sie zu schützen, dass er sie liebte, diese Frau vor ihm. Und er wusste noch etwas. Er hatte sie verraten. Nicht aus Hass, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Ehrgeiz. Er hatte einem fremden Herrn die geheimen Wege zur Burg gezeigt, um selbst Macht zu gewinnen. In jener Nacht waren die Tore gefallen, Blut war über die Steine geflossen. Und sie, die Herrin, hab im Sterben einen Fluch gesprochen, nicht über ihn allein, über die Zeit. Du wolltest mehr als Treue, sagte sie nun ruhig, mehr als Liebe. Du wolltest deinen Namen in Stein meißeln. Mathieu. Renaud sank auf die Knie, Bilder stürzten auf ihn ein. Brennende Dächer, Schreie, ihr Blick im Feuer. Ich wollte leben, flüsterte er. Du wolltest herrschen. Der goldene Schlüssel lag in ihrer Hand. Ich band meine Seele an diesen Ort. Jeder Freitag ist die Stunde meines Falls. Jeder Kuss ein Versuch. Ein Versuch. Die Zeit ist ein Kreis. Renaud, du kehrst wieder und wieder, in anderem Fleisch, mit anderem Namen. Aber die Schuld bleibt. Jeder Griff, sein Spott, sein Lachen, seine Rastlosigkeit im modernen Leben. Immer auf der Suche nach mehr, nach Anerkennung, nach Größe. Es war derselbe Hunger. Kann es enden? Fragte er. Sie trat näher, ihre Hand berührte seine Stirn. Nicht durch Kuss, nicht durch Mitleid, nur durch Wahl. Die Burg begann zu beben, Stimmen wurden zu Echos, Flammen flackerten durch die Mauern. Du kannst gehen, sagte sie, zurück in deine Zeit, vergessen, wie so oft. Und wenn ich bleibe, dann stirbst du hier. Nicht als Verräter, sondern als Hüter. Er sah das Tor, das sich unter feindlichem Donner öffnete. Er sah sich selbst, jung, ehrgeizig, unsicher. Und er stand auf. Diesmal, sagte er, bleibe ich. Er nahm das Schwert vom Gürtel, nicht um zu siegen, nicht um Ruhm zu erlangen, sondern um zu stehen.
Die Angreifer stürmten herein, doch diesmal führte kein Verrat sie. Die Verteidiger kämpften und er kämpfte mit ihnen. Nicht aus Stolz, sondern aus Treue. Ein Schlag traf ihn, noch einer, er fiel. Die weiße Dame kniete neben ihm. Kein Fluch lag mehr in ihrem Blick, nur Frieden. Jetzt ist der Kreis gebrochen, flüsterte sie. Als Mathieu die Augen öffnete, lag er auf dem kalten Stein der Ruin. Der Morgen dämmerte, Nebel zog durch die Türme. In seiner Hand lag kein Schwert. Nur ein alter, unscheinbarer Schlüssel aus Messing, stumpf, ohne Glanz. Er richtete sich langsam auf etwas in ihm, was still geworden. Der Hunger nach mehr hatte sich gelöst wie Nebel im Licht. Er stieg hinab ins Tal. Niemand wusste, was geschehen war. Die Burg blieb eine Ruine. Keine weiße Dame erschien mehr am Freitag. Doch wer Mathieu später begegnete, sah in seinen Augen eine Tiefe, die nicht von dieser Zeit war. Er lebte einfacher, sprach wahrer, blieb, wo er gebraucht wurde. Und hoch oben auf dem Greifenstein weht der Wind nun anders durch die Mauern. Manche sagen, er trage keinen Fluch mehr, sondern Erinnerung.
Nun seht euch um. Die Türme stehen noch. Die Mauern sind gebrochen. Und doch, etwas ist anders, wenn man eine Geschichte kennt. Ob es die weiße Dame je gab, vermag niemand zu sagen. Ob ein Ritter namens Renaud lebte oder ein moderner Wanderer namens Mathieu, weiß kein Chronist. Aber jede Sage trägt einen Spiegel. Vielleicht liegt er nicht im goldenen Schlüssel. Nicht in der Kröte, nicht im Fluch. Vielleicht liegt er in der Frage, wo verraten wir uns selbst? Aus Ehrgeiz, aus Angst, aus Hunger nach Bedeutung. Und wenn die Zeit uns noch einmal dieselbe Schwelle zeigt, würden wir anders wählen. Die Vogesen werden weiter atmen, der Wind wird weiter durch die Mauern ziehen. Freitage werden kommen und gehen. Doch wer einmal oben auf dem Greifenstein stand und in den Nebel blickte, der weiß, manche Ruinen bewachen keine Schätze, sie bewachen Entscheidungen. Und vielleicht, nur vielleicht, ist jede Wanderung ein leiser Weg zurück zu einem Versprechen, das wir einst gaben.